Hoffnung sollten wir haben, Hoffnung haben wir. Mal schauen, was da rauskommt, was jeder Einzelne auch mit dem verbindet. Wo der General Wellington mit der anderen europäischen Verbündeten 1815 in die Schlacht von Waterloo eingezogen ist und dort über den Napoleon gesiegt hat, hätte der Ausgang von der Schlacht mittels dem optischen Signal, so einem Morse-Lichtsignal übermittelt werden. Auf der anderen Seite vom Kanal ist Signal gegeben worden und auf der anderen Seite in England hat man entziffert Wellington besiegt. Sie haben angenommen, er ist besiegt worden und sie sind gerade so ein bisschen, Mist, hat nicht geklappt. Und dann haben sie nochmal hergeschaut und dann ist immer wieder ein Zeichen gekommen, wo standen ist, den Feind. Und dann ist der Jubel aufgekommen und die Sorge ist gewichen, die Freude über den Ausgang ist aufgekommen. Der René Winkler, der Leiter von der Pilgermission St. Chrysona ist, ich habe dort oben studiert und er hat damals bei unserer Aussendung Ordination Predigt gehalten. Er hat damals zu uns gesagt, es kommt nicht darauf an, Pacemaker, Schrittmacher zu sein, sondern wir müssen Dauerläufer sein. Ausharren, dranbleiben. Und ich denke, das ist etwas, was für alle von uns Christen gilt. Auch wenn das nicht immer ganz einfach ist. Die beiden Anekdoten sollen ein bisschen darauf hinweisen, es ist entscheidend, nicht aufzugeben. Nicht dem ersten Ski Glauben zu schenken, Hoffnung zu sinken, sondern wirklich dranbleiben, durchzuhalten, bis zum Ende warten und den Lauf nicht vorschnell abbrechen. Zu dem Durchhalten kann vieles beitragen. Eines davon ist die Hoffnung. Hoffet mir das Beste. Eine Aussage, die man manchmal hört, die ich sicher auch das ein oder andere Mal selber brauche. Wenn man im Gespräch mit jemandem im Gespräch ist, wenn ein Sachverhalt, worüber man gerade geredet hat, noch unklar ist, man weiß nicht, wie es rauskommt, vielleicht jemand muss ins Spital, muss sich eine Untersuchung unterziehen, eine Behandlung unterziehen. Man weiß nicht, wie es rauskommt, aber wir hoffen das Beste. Aber was ist das Beste, wo wir hoffen können? Menschen auf der Straße, die man fragen, können manchmal antworten, ich hoffe, dass ich bis zu meinem Tod einigermaßen gesund bleiben kann. Bis gestern hat man gehofft, dass es endlich mal wieder regnen kann. Ich hoffe, dass es bei uns nie zu Krieg oder Terroranschlägen wird kommen. Ich hoffe, dass es mit der Wirtschaft, mit der persönlichen Wirtschaftslage wieder ein bisschen bergauf geht. Und. Ganz verschiedene Hoffnungen. Hoffnungen sind je nach Lebenslage unterschiedlich. Manche eine hofft auf eine steile Karriere, andere hoffen, dass aus einer Freundschaft vielleicht eine dauerhafte Ehe werden kann. So viel Verschiedenes. Hoffnungen begleitet uns Menschen und je nach Situation klammern wir uns mehr oder weniger fest an eine Hoffnung. Wir hoffen bis zum Schluss und dann stirbt am Schluss dann auch dort Hoffnung? Ich denke nicht. Von einer Hoffnung von einer ganz anderen Art und Qualität tut der Predigtext reden, den ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Ich lese aus dem 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9, wo Petrus schreibt, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbeflecktem und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Als Petrus die Ziele nicht geschrieben hat, ist er selber schon ein älterer Mann, sicher auch schon die ein oder andere graue Haare gehabt, ist er worden. In diesen Vers macht er so einen kleinen Rückblick auf sein Leben und lässt die Empfänger ein bisschen teilhaben an dem. Im Zentrum von dem, was er jetzt gerade geschrieben hat, ganz klar im Zentrum, ihr oder mir sie wiedergeboren. Amen und Halleluja. Das dürfen wir Luther sagen, wir sind wiedergeboren. Aber welche Auswirkungen hat so eine Wiedergeburt aufs Leben? Was löst sie in meinem, was löst sie in deinem Leben aus? Petrus formuliert es so, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die Hoffnung von uns Christen ist ein lebendiger. Und Petrus bringt zum Ausdruck, dass die Hoffnung eben anders ist als die, die vielleicht ich am Anfang beschrieben habe. Manchmal sind das nämlich tote Hoffnungen, die unseren eigenen Wunsch und Sehnsucht entspringen. Und im Gegensatz dazu stellt Petrus lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die verbürgt, die gewiss, die sicher ist. Die sich an Jesus Christus festmacht, an den, wo wir gerade gesungen haben, wo nicht im Grab leben ist, wo auferstanden ist und wo lebt. An den dürfen wir unsere Hoffnung binden. Petrus schreibt an Christen, die haben gewusst, um was es geht. Und sie haben auch gewusst, dass sich durch die Nachfolge im Leben etwas muss ändern muss. Aber sie haben aber auch gemerkt, dass mit dem Bekenntnis zu Jesus sie plötzlich unter Verfolgung gelitten haben. Dass sie Bedrängnis haben müssen erleiden. Und in solchen Lebensphasen ist die Hoffnung auch immer wieder bedroht, wenn man angefochten wird. Und Petrus hat ein paar Sachen in Erinnerung rufen. Er hat das Wesen von der Hoffnung. Was ist es, wo wir hoffen? Warum hoffen wir? Was ist der Grund dazu? Und zum Dritten, wie drücken wir die Hoffnung aus? Was, wie hoffen wir? Im Bereich von unserem täglichen Leben gibt es vieles, wo wir hoffen, wo wir auch erleben, habe ich vorhin gesagt. Ich werde nicht Hoffnungen kleinreden oder absprechen. Auch ich träge Hoffnung in mir und ich wünsche mir Sachen. Manchmal wünsche ich mir auch unerreichbare Sachen. Aber das darf auch sein. Aber ich weiß nicht, ob sich Hoffnungen immer erfüllen. Bei den meisten Hoffnungen, die wir Menschen in uns tragen, ist es so, dass sie unserem irdischen Leben, unserem irdischen Bedürfnis entspringen und wir uns an dem festmachen. Auf mein Wohlergehen, auf meine Zukunft, auf das Morgen. Und da stellt sich für mich eben die Frage, von was nähre ich die Hoffnung? Von was wecke ich die Hoffnung? Oder wer macht mir die Hoffnung? Von wem erwarte ich, dass die Hoffnungen erfüllt werden? Die Hoffnung, von der Petrus spricht, hat den anderen Inhalt. Es geht nicht um mein persönliches Wohlergehen. Es geht nicht darum, was ich mir wünsche oder ich mir vorstelle. Sie ist jenseits von der irdischen Bedürfnis angesiedelt. ich bin als Christ mit meiner Wiedergeburt, mit meiner Bekehrung quasi in eine andere Wirklichkeit hineingestellt worden. In die Wirklichkeit, dass Gott da ist und dass er wirkt in meinem Leben ganz persönlich. Natürlich bin ich nicht irgendwie plötzlich unsterblich und ganz wunderbar verwandelt und kann über den Boden schweben oder was man sich manchmal bei Verwandlung dort vorstellen. Aber es geht darum und ich merke, dass Jesus anfängt mit mir in meinem Leben mich zu verwandeln, die Hoffnung sichtbar werden zu lassen. Wir Christen hoffen auf das, was Gott für uns parat hat. Oder wie Paulus im Epheserbrief als Beispiel schreibt, um den Erbteil, der für uns im Himmel verwahrt ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Hoffnung heisst nicht, dass plötzlich jetzt alles immer besser ist, wenn wir Christen geworden sind. Dass wir ein schönes Leben haben, dass wir vor allem verschont bleiben. Nein. Es geht darum, dass wir Kinder von Gott sind. Und dass wir aus dieser Tatsache Kraft dürfen schöpfen, Hoffnung dürfen schöpfen, dass wir ein ewiges Leben haben, wo wir in der Gegenwart von Gott dürfen verbringen. Wir Christen unterscheiden uns von der Welt, wie man so schön sagt, nicht dadurch, dass wir vor Leid bewahrt bleiben. Wir werden unterschieden oder unterscheiden uns, wie gehen wir mit dem Leid um. Biblische, christliche Hoffnung beruht auf dem Versprechen von Gott, dass es irgendeinen einen neuen Himmel und eine neue Erde wird geben. Dass Gott all meine Tränen wird wegwischen, dass wir ein Ort werden sein, wo keine Tränen, kein Schmerz, kein Leid mehr wird sein. Wir sind jetzt schon Kinder von Gott. Ja. Aber vieles von dem, wo Gott uns versprochen hat, ist noch verborgen. Und wird sich erst offenbaren, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist ein Spannungsfeld, wo nicht immer ganz einfach ist. Wir haben die Hoffnung, wir haben das Versprechen auf der einen Seite und wir haben so auf der anderen Seite das, wo uns gerade widerfährt, wo uns abzieht, wo irgendwie nicht ganz deckungsgleich ist. In dem Spannungsfeld sollte uns unsere Hoffnung tragen und sollte auch eine Hoffnung sein, die gegen aussen sichtbar wird. Biblische Hoffnung richtet sich nicht auf Ungewissheiten, die eintreffen können oder eben auch nicht. Und sie richtet sich auch nicht auf unser irdisches Wohlergehen. Unsere Hoffnung ist die sehnsuchtsvolle Erwartung, dass Gott sein Reich vollenden wird und wir dürfen teilhaben an dem. Wir haben verschiedenste Gründe zu hoffen. Hoffnungen können auf persönliche Einschätzungen beruhen, manchmal aber auch wirklich ganz konkret sachlich begründet sein. Ein Sportler, der sich gewissenhaft auf einen Wettkampf vorbereitet hat, der trainiert hat, der die richtige Ausrüstung hat, der sich selber gut einschätzen kann, der kann sich berechtigte Hoffnungen machen, einen Sieg davor zu tragen oder sich einschätzen, welchen Platz er machen kann. Ein Schüler, der sich auf die Klassenarbeit vorbereitet hat, der die Kabel gelernt hat, der kann sich auch berechtigte Hoffnungen machen, die mit Bravour zu meistern. Hoffnungen. Und ich glaube, alle Hoffnungen haben aber gleich eine kleine Schwachstelle. Sie bezieht sich alle auf die Zukunft und was morgen ist, das weiß niemand. Es weiß niemand, ob sich das Erhoffte wirklich einstellt, weil sonst wären die Hoffnungen ja Sicherheiten und keine Hoffnungen mehr. Es kommt, ich habe schon mal gesagt, entscheidend darauf an, auf was begründet wir unsere Hoffnung. Was ist das Fundament, auf dem wir unsere Hoffnung bauen? Hoffnung hat aber auch mit Vertrauen zu tun. Vertrauen mit gegenüber dem, wo mir die Hoffnung macht. Und das ist bei uns der auferstandene Herr Jesus Christus. Auf den setzen wir unsere Hoffnung. Warum sollte sich nun im Gegensatz zu meiner irdischen Hoffnung die Hoffnung erfüllen, von der ich im Neuen Testament lese? Warum denke ich, dass ewiges Leben von Gott, dass ich es bekomme von Gott? Weil auch hier nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Weil ich meine, dass ich letztens doch ein ordentlicher Mensch bin, weil ich vernünftig gelebt habe, ein bisschen Gutes hat tun. Dass Gott gar nicht anders kann, als mich zu begnadigen. Die Grundlage von meiner Hoffnung liegt nicht bei mir. Liegt nicht bei dem, was ich tue, an guten, an frommen Werk. Sondern lässt sich festmachen, allein am Wirken von Gott. Und wir können uns die Gnade auch nicht verdienen. Es geht für uns Christen nicht ums Verdienen, sondern es geht für uns Christen ums Bewähren. Unser Glaube, unser Vertrauen wird immer mal wieder auf den Prüfstand gestellt. Aber in all dem bleiben wir immer auch Bewahrte. Johannes 10. Das Ziel ist nicht, dass wir bessere Menschen werden, einen besseren Glauben bekommen, sondern das Ziel ist, dass unser Glaube durchträgt im Leben. Dass unser Leben auf dem Glauben gedreht werden kann. Das Hier und Jetzt, dass wir hier durchhaben, das ist das Ziel von unserem Glauben oder ein Ziel vom Glauben. Dass ich die Erfahrung mache, dass er am Wirken ist. Dass er mein Leben führt, dass er mich in meinem Leben stärken und dass er meine Hoffnung wachhalten. Paulus redet davon, dass Gott uns quasi einen Pfand, einen Anteil vom Erb gegeben hat im Heiligen Geist. Die Zusage, dass wir das Erb haben, ist objektiv ganz schwer zu beweisen. Aber subjektiv haben wir doch die Erfahrung gemacht, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Er wirkt in mir. Und Gottes Wort ist das, wo wahr ist. Wir Christen gehen in all dem ein gewisses Risiko ein. Der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der hat mal einen geschrieben und dichtet: Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nichts um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. Oder Paulus an anderer Stelle im 1. Korinther: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube, und ich ergänze, eure Hoffnung für nüt. Paulus und Zinzendorf, sie und viele, viele andere, sie Risiken eingegangen und haben sich an diese Botschaft geklammert, gebunden, an diese Hoffnung. Und auch wir, sie aufgefordert auf das Wort und hoppla. Wir haben nur das Wort, wir haben nur die Bibel. Auf das sollen wir unsere Hoffnung setzen und bauen. Natürlich kenne ich und sicher andere auch den Vorwurf: Ja, ja, eure Hoffnung ist eine Vertröstung aufs Jenseits. Jetzt habt ihr ja nichts davon. Die Aussage ist ein Stück weit auch nachvollziehbar. Aber es geht nicht ums Vertrösten auf später. Es geht ums getröstet werden und getrost sein, auch schon im Hier und Jetzt. Auch da, ich kann nicht beweisen, vorzeigen. Aber wenn ich einen Beweis habe, ist eine Hoffnung eben auch keine Hoffnung mehr. Und dann muss ich es eben gleich auch bleiben lassen. Es ist eine Spannung, die uns nicht genommen wird, die wir aushalten müssen. Aber es liegt eine Verheißung darauf, wo Jesus auch nach seiner Auferstehung dem Thomas dort ausspricht. Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen haben und doch glauben. Im Gegenzug kann ich mich fragen, ob die Versprechungen oder denen Versprechungen, die mir Tag für Tag begegnet, ob die gehalten werden oder nicht. Ob die Werbung glaubwürdiger ist oder nicht. Wir sehen es, wir hören die Werbung und Versprechungen und wir folgen ihnen. Mal mehr, mal weniger. Was aber bewirkt die Hoffnung? Sind wir jetzt am Ende doch zu einer Tatenlosigkeit verdammt? Zum Warten, Hände in den Schoß legen? Können wir nichts tun, als unser Schicksal, in unserem Schicksal zu fügen? Ich denke nicht. Ein dritter Gedanke, den ich möchte mitgeben, eben der Ausdruck der Hoffnung. Wie hoffen wir? Hoffnung macht manchmal still. Ja, und das ist auch gut so. Aber eben nicht tatenlos. Jesaja schreibt: Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie ein Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ein anderer Prophet, Jeremia, macht es ein bisschen praktischer und kauft: Obwohl Jerusalem noch von der Feind belagert wird, kauft er dort den Acker. Biblische Hoffnung ist es bewegt sie, bewegt werden aufs Ziel hin. Wir Christen, wir sollen gestalten, wir sollen Einfluss nehmen und wir sollen mit gutem Beispiel vorangehen, Zeichen setzen. Und das wirkt sich in mein tägliches Leben und führt in dem einen oder anderen Fall dazu, dass ich mein eigenes Leben, mein eigenes Tun hinterfrage und vielleicht auch verändere. Ich bin gefordert, meine Hoffnung auf mein Leben anzuwenden und auch immer wieder mich zu verändern, so wie es Jesus will. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, so hat Petrus geschrieben. Lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich im Leben dort wiederfindet, die sich im Leben dort niederschlägt. Und Gott hat uns, er hat dich und mich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat alles in uns investiert. Er hat seinen Sohn in uns investiert. Und warum sollte er die Verheißung denn nicht erfüllen? Warum sollte er dich und mich plötzlich fallen lassen? Am Anfang steht seine bedingungslose Liebe. Wirklich keine Bedingung zu uns Menschen. Liebe zu uns und die Zusage, dass uns nichts aus seiner Liebe herausreißen kann. Die Wiedergeburt ist die Basis unserer Hoffnung und hat Gottes neue Welt zum Ziel. Dabei gehört für mich, dass ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufe, was Gott für Spielregeln im Leben hat. Dass er das letzte Wort hat, damit er zu seinem Ziel kommt. Auch mit mir, auch in meinem ganz persönlichen Leben. Gott haltet jedes Leben, dies und mies, in seiner Hand. Wir sind und wir werden auch nicht bleiben, frei bleiben von Anfechtungen. Jedes einzelne von uns wird auch in seiner Hand Anfechtungen erleiden. Manchmal existenzbedrohende Situationen, Krankheiten, zerrissene Familien, zerrissene Ehen. In all dem, wo schwierig ist, wo nicht nachvollziehbar ist, dürfen wir und müssen wir uns selber wieder sagen lassen, dass Gott das Heft in seiner Hand hat. Sicher in seiner Hand hat. Und das Vertrauen, die Hoffnung müssen wir uns immer wieder auch ganz neu aneignen. Vertrauen fällt nicht immer in den Schoß. Das ist manchmal sehr harte Arbeit, das Vertrauen zu bekommen. Es gilt uns immer wieder, den Grund der Hoffnung vor Augen zu führen. Es gilt, der Realität der Welt und der Realität vom Wirken von Gott in meinem Leben, beidem immer wieder in die Augen zu schauen. In dieser göttlichen Wirklichkeit leben wir nicht im Niemandsland, sondern wir leben in vorbereiteten Verhältnissen. Es heisst nicht, dass die Lebenssituationen immer einfach sind. Und es heisst auch nicht, dass unser Leben zwangsläufig immer gut verläuft. Es bleibt immer wieder das Spannungsfeld für uns Christen, die schwierige eigene Situation und den liebenden Gott zusammenzubringen. Es verträgt sich nicht immer. Gottes Wirklichkeit geht über alle irdischen Wirklichkeiten hinaus. Sie ist grösser. Ich darf mich in meiner Hoffnung festhalten, an Gottes Ziel zu gelangen. Die Endgültigkeiten dieser Welt sind nicht das Ziel, auf das wir leben. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Dürfen wir uns bewusst machen. Wir binden uns allein auf die biblische Botschaft, was Gott für uns Menschen vorbereitet hat. Durch die Wiedergeburt sind wir reingenommen worden in Gottes Wirklichkeit. Wir werden nicht plötzlich in irgendeine Überwelt entrückt, sondern wir sind immer noch da. Wir schweben nicht über allen Dingen. Wir dürfen unser Leben, unseren Alltag, unsere Dinge mit ihm zusammen angehen. Er ist mit uns. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist die Botschaft, die Petrus weitergeben wollte. Ich hoffe, dass auch das bei uns ganz tief im Herzen verankert ist. Jesus ist wiedergeboren und wir mit ihm. Und das darf sich in meinem Leben, die Osterbotschaft, darf sich in meinem Leben, in meinem Alltag Einfluss haben. Wir dürfen aus dieser Botschaft leben. Das ist Hoffnung mitten vor dieser Welt. Hoffnung in all dem Schlimmen, was um uns herum passiert. Es ist eine Hoffnung, die ein ewiges Leben bei Gott zum Ziel hat. Und es ist eine Hoffnung, die sich im Leben erweisen, sichtbar für mich und sichtbar auch für andere. Die Hoffnung ist aber auch gleichsam die ausgestreckte Hand von Gott, wo dich und mich wett haben und sagen, ich bin da. Es ist die Hand, wo Gott ausstreckt und sagt, du musst sie einfach nur ergreifen. Und ich mache euch Mut, klammert euch immer wieder neu an die Hand mit dieser Hoffnung, sie trägt. Amen.